Herr Fröhlich, zwischen Ihnen und dem Künstler Joseph Beuys gibt es eine ähnliche Verbindung wie zwischen Winnetou und Old Shatterhand, nämlich die Blutsbrüderschaft. Wie kam es dazu?
Nachdem ich den Hasen gekauft habe, nachdem das Geschäft sozusagen perfekt war, sagte Beuys, jetzt trinken wir Blutsbrüderschaft. Sage ich ja, und dann haben wir eine Flasche Shampoos aufgemacht. Und dann holte er ein kleines Fläschchen aus seiner Westentasche, diese Fischertasche, und tröpfelte einige Tropfen Hasenblut hinein. Ja. Und dann haben wir getrunken und das war Blutsbrüderschaft. Ich war sehr überrascht.
Der Friedenshase von Joseph Beuys, den Sie jetzt angesprochen haben, befindet sich hier in der Staatsgalerie Stuttgart, wo wir auch dieses Gespräch aufzeichnen für SWR 2 Zeitgenossen. Ein legendäres Werk von Beuys ist das. Begeben wir uns zurück ins Jahr 1982. Da war Documenta in Kassel.
Documenta 7, ja.
Kannten Sie Beuys vorher schon?
Ich kannte Beuys nicht persönlich, aber ich kannte Beuys als Künstler. Er war ja in Deutschland zu dieser Zeit schon sehr bekannt. Aber ich hatte keinen Kontakt mit ihm.
Und wie haben Sie ihn dann kennengelernt?
Meine Frau und ich waren auf der Documenta und sind durch verschiedene Räume im Fredericianum gelaufen. Und da war ein Raum, da war in die Wand, war ein Loch herausgemeißelt. Das waren Ziegelsteine, rote Ziegelsteine. Und da saß der Hase und davor war eine Glasplatte. Und das war die Initialzündung, denn ich habe mich dann erkundigt, wie ich an Herrn Beuys rankomme, telefonisch, da war die Frau Moy, werde ich nie vergessen, die hat mich dann verbunden, da war ein Herr Dahlem am Telefon und hat gesagt, mich interessiert der Hase und dann fing er an, eine Menge Fragen zu stellen und dann hat er gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, dass ich ein Novice bin von Kunst. Er hat mich gefragt, mit welchen Galeristen und was weiß ich, sage, habe ich nicht. Also er hatte dann sehr schnell erkannt, dass der Herr Fröhlich da im Kunstgeschäft nicht präsent ist. Und dann besuchte er mich und wir redeten, wir lernten uns persönlich kennen und er war so quasi ein Adjutant oder hat sich Adjutantsekretär von Herrn Beuys genannt. Ja. Und der nächste Schritt war, ich musste nach Amerika verreisen und dann lud er meine Frau ein nach Berlin zur Eröffnung der Zeitgeistausstellung. Die war, glaube ich, so um 82, 83 rum, um Beuys kennenzulernen. Und da ich nicht konnte oder Zeit hatte, schickte ich meine Frau. Und meine Frau ging dann mit ihm in diese Ausstellung, mit Dahlem, und dann lernten sie ganz kurz Beuys kennen. Und einige Wochen später, nachdem ich wieder zurück war, hat mich Beuys angerufen und so geredet, ja, wollte einfach so ein bisschen quatschen, um mich kennenzulernen. Und Hasen interessiert bin und sage ich ja. Und dann hat er mich eingeladen, nach Düsseldorf zu kommen, nach Neuss, wo er wohnte, und dann haben wir uns kennengelernt, seine Frau, seine Familie und dann war es wieder so allgemeine Gespräche, was ich mache und wie das mit dem Hasen wäre und so. Und dann hat sich dann herausgestellt, dass seine Idee war, dass ich den Hasen erwerbe, aber noch zusätzlich Geld gebe für die 7000 Eichen. Die 7000 Eichen war ein Projekt von Beuys zu dieser Documenta 7 und habe dann mitbekommen, dass es Probleme gab, diese 7000 Eichen zu pflanzen. Die Stadt Kassel hat nach langem Hin und Her gesagt, okay, er kann diese 7000 Eichen im Großraum von Kassel pflanzen, aber Geld geben sie ihm dafür keines. Und Beuys hatte ja für diese 7000 Eichen, 7000 Stelen, das sind so 2 Meter große Stelen, Basaltstelen, die hatte er vor das Fredericianum als einen riesen Haufen liegen gehabt. Und die Idee war, dass mit jedem Baum eine Stele gepflanzt wird. Also die Stele sollte der jungen Eichen eine Hilfe geben, also quasi ein Schutz. Und Beuys war der Meinung, dass sich genügend deutsche Bürger bereit erklären würden, zumindest einen Baum zu pflanzen für 500 D-Mark. Und diese Rechnung ging nicht auf, das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, aber Beuys war also an einem Punkt angelangt, wo entweder dieses Projekt platzen würde, und das wäre natürlich eine Katastrophe für ihn gewesen, oder er findet einen anderen Weg, und der andere Weg war dann ich. Die Vereinbarung war, ich kaufe den Hasen für 230.000 D-Mark und ich unterstütze diese 7.000 Eichen. Der Betrag stand am Anfang nicht fest, aber ich glaube, es waren 25%. Und so ging das dann los. Ich habe immer Geld überwiesen an dieses 7.000 Eichenprojekt nach Kassel. Und manche sagten, siehst du nicht, dass er Geld von dir haben will? Sage ich, natürlich sehe ich das, aber ich kriege auch einiges von ihm. Das heißt, durch die Bekanntschaft mit Beuys habe ich sehr viel gelernt. Meinen Blick zu schärfen, über Kunst mehr zu erfahren. Ich wollte was kaufen, habe ihm das gezeigt, sagte, brauchst du nicht. Ich durfte nur was kaufen, was ihm genehm war. Er war auch bei mir in der Firma. Wir haben an dem Firmenlogo gearbeitet, wobei der gar nichts gemacht hat. Ich habe Entwürfe gemacht und er hat dann nur gesagt, gut oder nicht gut. Also ich habe durch ihn meinen Blick schärfen können, habe sehr viel profitiert dadurch. Und das war ja auch dann so, dass wie ich den Hasen gekauft habe und wir Blutsbrüderschaft getrunken haben, hat er gesagt, was ich denn mit dem Hasen vorhabe. Habe ich gesagt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Und er meinte, willst du ihn zu Hause über deinen Feuerplatz stellen? Habe ich gesagt, nein. Und dann sagte er, wie wäre denn die Staatsgalerie in Stuttgart? Habe ich gesagt, von mir aus.
Beuys hat letzten Endes also Sie um den Finger gewickelt. Sie haben kräftig mitfinanziert. Beuys hat später sogar mal versucht, Ihnen eine Zeichnung zu verkaufen, die nur in seinem Kopf existierte.
Ja, einmal sagt er, sind wir im Auto gefahren, sagt er, hat eine wunderbare Zeichnung im Kopf, ob ich die abkaufen würde. Sage ich, nee. Und das war's wieder. Nee, aber nur, dass er probierte, ob er dem Fröhliche seine Zeichnung verkaufen kann, die er im Kopf hat. Sag, okay.
Josef Beuys ist 14 Jahre älter als Sie gewesen.
Ja,
geboren 1921, Sie sind Jahrgang 35. Könnte man so weit gehen zu sagen, dass Sie von der Struktur her so ein bisschen in ähnlichen Familien groß geworden sind? Der Vater von Beuys war Kaufmann, Düngemittelhändler. Ihr Vater hatte als Sohn eines Fiakers ein Fuhrwerksunternehmen. Also im Grunde zwei selbstständige Väter auf dem Weg nach oben und zwei Söhne, die die Welt erkunden wollten?
Kann sein.
Sie sind jetzt mit über 80 Jahren noch immer jeden Tag in Ihrer Firma.
Mhm.
Was treibt Sie dahin, Herr Fröhlich?
Was treibt mich dahin, ist das Sprichwort, gestorben wird im Sattel. Aha, muss ich mir ein Pferd kaufen? Ja, was soll ich denn zu Hause machen? Golf spielen? Ich meine, ich gehe in die Firma, ich arbeite nicht nur für die Firma, ich habe dem auch meine privaten Interessen, das passiert alles in meinem Büro in der Firma. Also ich bin täglich oder fast täglich in der Firma und ich mag diesen Rhythmus und mache das, solange es geht.
Ihre Firma, das ist die JW Fröhlich Maschinenfabrik am Standort Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart. Sie sind so sehr vom Gefühl her einer von hier, der Stuttgarter Sammler Josef Fröhlich, dass man so ja erstmal kaum auf die Idee käme, dass Sie einen österreichischen Pass haben. Aufgewachsen, geboren im Kurort Bad Ischl, östlich von Salzburg. Was für eine Kindheit haben Sie da erlebt?
Bad Ischl war die Sommerresidenz vom Kaiser Franz Josef. Es gab eine ziemlich große Kaiservilla mit Riesenpark. Und ich ging mit den Enkeln vom Kaiser Franz Josef, die hießen dann Altenburg, zur Schule. Und wir haben in der Kaiservilla gespielt und also da war kein Unterschied, kein Klassenunterschied. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass Bad Ischl eben ein Kurort war, der geprägt war von Kaiser Franz Josef, viele Hotels noch von früher, dass das ein weltoffeneres Klima hatte, diese Stadt, als irgendeine andere Stadt in gleicher Größe. Und das war vielleicht auch prägend für mich. Ich bin ja dann weggezogen, ja. Also ich glaube schon, dass das mit Bad Ischl oder Leher wohnt. Ich habe Herrn Leher, den haben wir immer spazieren gehen gesehen. Herr Leher war da.
Der Franz Leher?
Der Franz Leher, ja, den habe ich noch lebend erlebt. Dann gab es eine Nestroy-Villa. Sie glauben gar nicht, was in Bad Ischl alles zur Kaiserzeit los war.
Das heißt also, wenn man da groß wird, dann denkt man, na, so eine Villa möchtest du später auch mal haben.
Nee, habe ich nicht gedacht. Aber ich glaube, das war intuitiv. Das hat schon den Horizont erweitert gegenüber einer Stadt, die irgendwo auch zwischen den Bergen sitzt. Meine ich, meine Meinung.
Und diese Entscheidung, dann Kraftzeugbau zu studieren, hat das was mit dem Fuhrunternehmen Ihres Vaters zu tun gehabt?
Ja, aber die treibende Kraft war meine Mutter. Kraftfahrzeugbau war naheliegend und das war in Steyr. Und ich war begabt als Ingenieur, also mit Spielen und was weiß ich.
Woran hat man das gemerkt?
Oh, ich habe viele, viele, viele Sachen gemacht, so kleine Mühlen und so. Also meine Eltern haben das sicherlich gemerkt.
Wie sind Sie nach Württemberg gekommen, Herr
Fröhlich? Nach Württemberg, über Amerika. Es ist so. Ich ging von Bad Ischl nach Diedesheim, Neckar-Elz, da wurde ich vermittelt vom Herrn Bühl an den Herrn Hoffmann. Dem Herrn Hoffmann gehörte die Maschinenfabrik Diedesheim. Ich ging dahin, wurde vermittelt als Konstrukteur, habe gezeichnet und so ein paar Jahre und hatte dann das Verlangen, aber den Grund kenne ich nicht mehr, ich wollte nach Amerika. Ja. Und habe mich dann umgesehen, bemüht, einen Job in Amerika zu bekommen. Und den habe ich bekommen von der Firma Xello. Die hat zufälligerweise gleichzeitig Leute, Ingenieure in Deutschland gesucht und kam dann nach Kanada, nach London, Ontario in Kanada. Und das Besondere an London, Ontario ist, dass sie eine wunderbare Universität haben, die Western University, die als erste und einzige zu der Zeit die sogenannte Case-Fall-Methode, eine Lehrmethode, wo die Schüler diskutieren. Harvard hat diese Fallmethode entwickelt und diese Universität in London war das kanadische Zweigwerk von Harvard und die hatten auch diese Fallmethode. Und das hat mich so animiert, dass ich dann entschieden habe und eine Aufnahmeprüfung gemacht habe und habe dann ein MBA, Master Business Administration Studium angefangen, 2 Jahre. Und das war auch sehr wichtig für mich. Und ich ging dann nach Detroit, war nur 200 Kilometer weg, habe da gearbeitet. Und dann 1962, glaube ich, hat mir die Firma Xello einen Job angeboten hier in Stuttgart. Und dann dachte ich mir, naja, Stuttgart, das ist ja noch nahe an Österreich. Die Mentalität wird ähnlich sein und habe dann Ja gesagt und so kam ich nach Stuttgart.
Haben Sie denn während Ihrer Zeit in den USA schon Kontakt mit dem Thema Kunst gehabt?
Bisschen mit Warhol. Warhol war der einzige Künstler in Amerika, der mir aufgefallen ist, wobei ich da überhaupt noch nicht an Kunst gedacht habe. Warhol war mir bekannt, aber nur so, habe da nicht gesammelt oder was. Aber Warhol war da zum Beispiel, das werde ich auch nie vergessen, wenn Sie nach New York fliegen, nach Kennedy, und dann fahren Sie mit dem Bus oder mit einem Taxi in die Stadt und da war kurz vor der Stadt rechts ein Gastank und da hat Warhol die Most Wanted Man drauf gemalt. Das war aber nur kurze Zeit und dann hat man das überstrichen. Aber ich hatte zufällig das Glück, ich fuhr vorbei und habe das bewundert und sagte, the most wanted man, die meistgesuchten Verbrecher, die hat er da oben auf diesen Gastank gemalt. Und das war auch für mich so ein Schlüsselerlebnis mit Warhol. Ich habe auch einen most wanted man von ihm. Francis C. ist ein most wanted man. Das sind eine berühmte Serie von Warhol, wo er, ich glaube, 7 oder 8 Most Wanted Men als Siebdruck gemacht hat. Die Frontansicht mit der Polizeinummer drauf und dann noch die Seitenansicht. Das ist das klassische Bild von Verbrechern, wenn sie fotografiert werden.
Was hat er denn verbrochen, dieser Francis
Sieg? Das weiß ich. Das
ja, dann ging das Sammeln los in Stuttgart. Was war der
Impuls? Dann habe ich hier gearbeitet.
Geld verdient und dann war das Geld da und dann musste man es ausgeben.
Und
oder?
Ich habe Geld verdient und dann nach einem Jahr wollte ich mehr Geld und das hat man mir nicht gegeben und dann habe ich entschieden, mich selbstständig zu machen. Und fing dann an, die Firma in Leinfelden zu gründen.
Trotzdem nochmal zurück zu der Frage, so mit dem Sammeln, losging. Ja,
ah,
was war da der Impuls?
Der Beginn war, ich meine, ich hatte ja keine Ahnung, ich wuchs auf mit Hirschgeweihen und Krücken, aber dann habe ein Haus gebaut und dann suchten wir Wohnzimmerschmuck. So fing es an. Hier mit Ackermann und was weiß ich. Wunderlich, hat mich fasziniert, ja. Und das ging so, ach, das muss ich noch erzählen. Und da haben wir so dahin gesammelt, ich habe mich dann schon verbessert, habe dann den Geiger und was weiß ich. Und dann, wie Beuys kam, oder der Dahlem, und er hat sich das angesehen und war alles furchtbar. Oh, und dann haben wir entschieden, all diese Kunst nach München zu fahren, zum Ketterer in die Auktion. Er hat gesagt, und dann hast du Kapital und dann kannst du richtige Kunst kaufen. Habe ich gesagt, na gut. Und dann haben wir, ich weiß nicht, 20 Arbeiten zum Ketterer gefahren und dann saß ich in der Auktion und die Bilder haben nicht viel gebracht. Und dann war ich furchtbar enttäuscht. Und dann sage ich, was soll das? Ich glaube, 90.000 D-Mark Verlust oder was? Und der Dahlem hat gesagt, vergiss es, Lehrgeld, bang. Sage ich, okay, Lehrgeld. Aber er hatte recht. Der einzige Künstler, den ich vor der Bekanntschaft von Beuys sammelte, in einem kleinen Rahmen, war Warhol. Er hatte ein ganz tolles Bild, Double Silver Disaster, das war beim Zwirner, ein Galerist in Köln, das war im Keller. Er hat gesagt, schau mal im Keller, ob du was findest. Und ich habe den Warhol gefunden. Für ihn war das nichts. Aber für mich, da war ich sehr früh dran mit Warhol.
Ein elektrischer Stuhl ist das, ne? Das Double Silver.
Zwei elektrische Stühle, ja. Double Silver Disaster. Disasterbild. Ganz wichtig. Aber ich habe auch noch einen großen Electric Chair. Auch von Warhol, ja. In rosa und grün. Das ist nur ein Electric Chair, das ist kein Double Silver Disaster.
Welcher Künstler war derjenige, bei dem es das erste Mal so richtig Peng gemacht hat, bei Ihnen gezündet?
Ja, das war Warhol.
Das war der Warhol.
Ja, ja. Gut, ja. Aber ich fing dann auch an mit Baselitz, Polke. Polke habe ich kennengelernt in Köln und er hat immer gesagt, du Fröhlich, und ich habe gesagt, du Sigmar. Ja, und habe so ziemliche Ikonen von Polke, höhere Wesen, befahlen.
Rechte obere Ecke schwarz malen. Ne?
Höhere Wesen befahlen, rechte obere Ecke schwarz malen. Kennen Sie das Bild? Gut. Und dann moderne Kunst und die Freundinnen, ist ein sehr schönes Bild. Polke bin ich gut bestückt.
Und Andy Warhol hat Sie sogar porträtiert.
Ja, der hat mich porträtiert. Wollte ich zwar nicht, habe ihm gesagt, nein, aber ich wollte doch. Und dann, das war in London bei Anthony Dorfe, da war eine Warhol-Show, eine Eröffnung mit den sogenannten Fried Wigs. Und ich habe da 6 Stück gekauft und hinterher saß man dann, das waren andere Zeiten, das saß der Warhol, das saß der Anthony Dorfe, das saß ich, das saß der Fred Hughes. Und dann hat man so beisammengesessen und der Anthony Dorfe war ein Geschäftsmann, der wollte natürlich, dass ich mich porträtieren lasse und er dafür seine Provision bekommt. Und dann hat er immer gedrängelt und dann habe ich gesagt, okay. Und das war typisch für Anthony Dorfe, für Warhol. Warhol hat im Ritz gewohnt, in einer Suite, Und der Warhol wurde nur in einem Roller, in einem Rolls-Royce durch die Stadt gefahren. Und dann sind wir mit dem Roller, mit dem Rolls-Royce von Anthony Dorfe, von der Galerie in das Ritz gefahren. Und dann gingen wir in die Suite, die Warhol hatte. Und da musste ich mich in die Ecke setzen. Dann hat mir der Fred Hughes noch eine Krawatte geliehen, weil ich keine anhatte. Und das war interessant, da war Warhol das erste Mal richtig alive bei der Sache. Da hat man gemerkt, was er jetzt macht, interessiert ihn. Vorher, wenn er so bei uns saß, das hat ihn alles gelangweilt. Und nachdem wir dann in das Ritz fuhren und in seine Suite gingen und ich mich in eine Ecke setzen musste, Krawatte habe ich dann bekommen, dann nahm Warhol eine große Polaroid-Kamera in die Hand und fing an, mich zu fotografieren. Verschiedene Szenen, Zigarillo, Honig und so. Und da hat er circa 30 Polaroids gemacht und die hat er dann auf den Tisch gelegt und dann hat er so 10 ausgesucht, sagt er, aus deinem machen wir was. Und er fragte mich, wie ich sie haben will. Sage ich, was heißt, wie ich sie haben will? Ja, expressionistisch oder wie? Sage ich, nee, ich bin Minimalist. Er meinte da den Hintergrund, das wusste ich aber nicht. Und sagte, okay. Und das war im September 86. Und im November 86 bekam ich einen Anruf und es hieß, deine Porträts sind fertig, du kannst jetzt nach New York kommen und dir sie anschauen und ja, hoffentlich kaufen. Ne? Sage ich, okay. Und dann hieß es noch, ich muss Bargeld mitbringen, weil der Andy Weihnachtseinkäufe machen will. Also er will Bargeld. Dann sind wir nach New York geflogen, gingen in die 32. Straße. Da war eine grüne Tür und die grüne Tür, das war die Eingangstür von einem Transformatorenhaus. Ein tolles, altes, mit Ziegelwerk gemauertes Transformatorenhaus. Und dann haben wir an die Tür geklopft und dann kam einer, hat aufgemacht, habe ich gesagt, wer ich bin. Und dann kamen wir rein, tolle Räume, hohe Decken, gingen in den ersten Stock. Und da waren auf einer Couch waren dann 3 Porträts, 3 Fröhlich-Porträts. Okay, so angeschaut. Und dann haben wir Mittag gegessen, so mit, glaube ich, Spaghetti oder was. Die haben die geholt, so Fertiggerichte und so. Ja, und dann, okay, und welches willst du jetzt haben? Alle 3 oder nur 2? Das erste war $50.000, das zweite 30.000 und das dritte 20.000. Habe ich gesagt, viele machen nur ein Porträt, also 2 musst du schon nehmen, habe ich mir gedacht. Dann habe ich 2 genommen, gesagt, na, und das dritte, habe ich gesagt, das überlege ich mir noch. Und dann hat er gesagt, was ist mit deiner Frau, die sieht ja auch nicht schlecht aus. Sage ich, ja, die können wir auch porträtieren. Aber jetzt, das ist wichtig, das war 86, Ende 86. Und im Februar 87 rief ich bei Warhol an und habe gesagt, ich kaufe das dritte, mach mir einen guten Preis. Und dann hieß es, ja, du bist der Warhol-Sammler und so. Und dann, glaube ich, habe ich nur $18.000 bezahlt. Und ich habe das Geld geschickt und dann kam diese dritte Arbeit. Und die dritte Arbeit ist nicht signiert. Weil Warhol im März oder im Februar in die Klinik kam, er hatte was mit der Blase und eine Nachtschwester hat nicht richtig aufgepasst und er ist gestorben. Das ist der Grund, warum das nicht signiert ist, weil er dann nicht mehr rauskam und gestorben ist.
Sie haben ja nicht nur Andy Warhol in seinem Atelier besucht, Sie waren auch bei anderen Künstlern, etwa bei Georg Baselitz, im Schloss Derneburg im Landkreis Hildesheim wohnte. Wie kommt man zu so einem Künstler aufs Schloss, Herr Fröhlich?
Wenn man Arbeiten von ihm besitzt und wenn er dich kennt, dass du Baselitz gekauft hast und er natürlich hofft, dass du noch weitere kaufst, dann kommst du auf das Schloss Derneburg.
Baselitz ist einer der 4 Künstler, die hier zurzeit in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen sind in der Ausstellung Die jungen Jahre der alten Meister.
Richtig.
Baselitz, Richter, Polke Kiefer. Und Kiefer. Wer ist denn der Wichtigste für Sie, Herr Fröhlich?
Wenn Sie die Arbeiten zählen, dann wäre Polke der Wichtigste. Ja.
Also die Arbeiten, die von Ihnen als Leihgabe in der Ausstellung sind?
Weil ich von Polke am meisten Arbeiten habe. Aber ich kann ehrlich keinen Unterschied machen, wer mir lieber ist oder wer wichtiger ist, ist alle gleich.
Wenn wir jetzt auf jemanden wie den Baselitz schauen oder auch den Richter, da haben Sie aus jeder Schaffensphase, aus jeder wichtigen Schaffensphase ein zentrales Werk. Das heißt, als Sammler sind Sie systematisch, Herr Fröhlich. Dieses systematische Sammeln, das hat ja auch mit Kopf zu tun,
richtig,
mit Verstand.
Richtig.
Ist das der nüchterne Ingenieur, der genauso gut seine Zahlen sortiert?
Ich habe sehr hart an mir gearbeitet, Kunst besser zu verstehen, ein sogenanntes gutes Auge zu bekommen. Also man kauft nicht mit dem Ohr, sondern mit dem Auge. Manche Leute sagen, oh, he's buying, er kauft mit dem Ohr. Das heißt, er hört von jemandem, die ist gut und dann kauft es. Also ich habe viele Ausstellungen gesehen, habe viel gelesen, habe mich sehr intensiv mit diesen Künstlern befasst, mit Zeitgenossen. Für mich waren Zeitgenossen wichtig. Warhol, Chamberlain war der Älteste, Kiefer, Baselitz. Also für mich war es schon logisch, dass ich zum Beispiel bei Baselitz, ist es sehr ausgeprägt, ich habe einen ganz frühen Baselitz, man muss einen Helden haben von Baselitz, dann musst du ein Frakturbild haben. Also wenn man hier sagt, ich sammle einen Künstler, dann ist das, für mich ist es schon wichtig, dass man da ein bisschen systematisch vorgeht. Und es ist aber nicht so, dass mir jemand gesagt hat, das brauchst du. Ich habe mir das selber erarbeitet und das ist auch sehr wichtig. Ich habe auch keine Berater, die mir dann sagen, das musst du kaufen oder jenes musst du kaufen. Ich wollte das selbstständig. Ich meine, ich habe natürlich auch mit Leuten gesprochen und gehört und was weiß ich, aber ich habe meine eigene Meinung dann verwirklicht.
Das Führen Ihres eigenen Unternehmens, Herr Fröhlich, als Maschinenkonstrukteur, Geschäftsführer, MBA vom Studium her, inwieweit nutzt Ihnen das denn beim Sammeln? Was holen Sie daraus, was Ihnen beim Sammeln, beim Kaufen von Kunst, beim Beurteilen hilft?
Ich habe damit Geld verdient. Und dieses Geld, ich habe keine Yacht, ich habe keinen, was weiß ich, und habe viel Geld und habe dieses Geld benutzt, um Kunst zu kaufen. In den 80er Jahren, wie das Sammeln losging und so, ich war immer bereit, für gute Arbeiten den Preis zu bezahlen, der verlangt wurde. Wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich diese Arbeiten nicht bekommen. Zum Beispiel gerade diese frühen Warhol-Arbeiten, die wurden angeboten. Das waren damals schon ordentliche Preise, aber heute sind das, wir haben ja ein Beispiel mit dem doppelten Elvis, nicht? Das ist horrend. Also ich habe auch nie gesammelt, um mit Kunst Geld zu verdienen. Das war mir nicht wichtig. Zum Geld verdienen hatte ich meine Firma. Es gibt viele Sammler, die kaufen und heben es auf ein paar Jahre und dann wird es wieder verkauft. Die drehen ihre Sammlung immer wieder um auf den neuesten Stand. Bei mir ist das nicht der Fall. Ich habe sehr wenig wieder verkauft, sondern ich habe gesagt, okay, ich sammle Baselitz, ich sammle Richter, Polke, auch Kiefer und dann meine Amerikaner, der Schwerpunkt Warhol, dann kommt Chamberlain mit seinen Skulpturen, Bruce Nauman, Donald Judd. Also das war eben dieses Amerikanische, weil ich eben so lange in Amerika gelebt habe und habe natürlich auch diese amerikanischen Künstler kennengelernt in Amerika, in Marfa zum Beispiel oder in New York. Also das war mir immer sehr wichtig. Dann glaube ich, versteht man auch eine Arbeit besser, wenn man den Mann kennt, der diese Kunst gemacht hat. Also bin ich schon der Meinung, ja.
Ihre eigene Firma hat heute knapp 500 Mitarbeiter. An 5 Standorten, da sind in Deutschland Leinfelden, Echterdingen und Plochingen, dann in Großbritannien, Leyndon. Wo liegt das genau?
Lenden liegt in der Nähe von der Themse-Mündung, also östlich von London, so vielleicht 200 Kilometer von London entfernt, wo dann, die Themse in die Nordsee geht.
Dann in den USA, Detroit.
Madison Heights, ja, das ist bei Detroit.
Bei
ja.
Detroit Sterling und Heights, ja. Shanghai haben wir noch als vierten Standort. Zu Ihren Kunden zählen die großen Autobauer,
richtig,
von Daimler über BMW und Audi, richtig, Opel, Porsche, ja, Ford, VW, Fiat, Nissan. Man kann weiter aufzählen. Was produzieren Sie genau, Herr Fröhlich?
Sehr komplizierte Prüfstände, die Motoren prüfen, Getriebe prüfen. In Serie, es wird jeder Motor, der zusammengebaut wird, wird einer Prüfung unterzogen, bevor in das Fahrzeug eingebaut wird. Und diese Prüfstände, die bauen wir, das sind sehr komplexe Gebilde, computergesteuert. Wir prüfen die Motoren kalt, also man muss sie nicht starten und Wasser reingeben. Das war ein großer Fortschritt. Aber wir haben natürlich auch Wettbewerb, aber ich sage, wir sind die Besten und das Geschäft hat sich gut entwickelt. War aber auch harte Arbeit und ich meine immer wieder mit Innovationen gearbeitet, weil ich ein guter Ingenieur bin und auch kein schlechter Geschäftsmann.
Sind Sie vom Dieselskandal betroffen gewesen?
Ja, positiv. Die nennen das Dieselgate, weil die Firmen ihre Dieselproduktionskapazitäten umgebaut haben in Benzinkapazitäten, weil sie keine Diesel mehr verkaufen. Es mussten wir die Prüfstände, die sie hatten für Dieselmotoren, umbauen in Motoren für Benzinmotoren. Ich habe durch das Dieselgate profitiert. Zufall. Vielleicht baut man wieder zurück, ich meine, von Benzin auf Diesel.
Ja, oder Richtung Elektro möglicherweise.
Elektro. Wir prüfen natürlich auch elektrische Antriebe, ja, und Batterien. Also wir müssen da mit dem Fortschritt, oder ob es ein Fortschritt ist, wissen wir noch nicht so genau, aber die Elektrifizierung, also die Elektrofahrzeuge, da sind wir mit dabei. Muss man sagen, ist auch natürlich. Wir haben die Kunden, wir haben das Know-how.
Was den Dieselskandal betrifft, so sind ja die verantwortlichen Topmanager teilweise zu sehr hohen Strafen schon verurteilt worden, auch wenn die Verfahren noch anhängig sind, noch nicht abgeschlossen sind. Was halten Sie davon? Gerechte Strafe? Verdient ins Gefängnis für diesen Skandal?
Also, dass sie zu bestrafen sind, weil sie vorsätzlich betrogen haben. Das heißt, sie haben Abschalteinrichtungen eingebaut, die nicht zulässig sind, absichtlich und wissend, wobei jeder sagt, ja, er wusste nichts davon. Also das ist schon einigermaßen gerechtfertigt und auch gerecht, ob die Strafe jetzt zu hoch oder zu niedrig ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber dass diese Manager bestraft werden und auch die Firmen, da ist ja auch Daimler momentan noch immer im Gespräch, nicht? Das ist schon richtig. Aber meine Firma hat damit nichts zu tun. Ja, nein, weil wir prüfen nicht das Fahrzeug auf Abgase oder so, wir prüfen nur den Motor in einem früheren Zustand.
Sie haben Ihre eigene Firma ja sogar mal verkauft,
ja.
1993. Ja. Warum haben Sie sich später, dann 2006, zurückgekauft?
Also ich glaube, dass der Verkauf möglicherweise auch angetrieben war durch die Aktivitäten auf dem Kunstmarkt. Wir hatten eine Wohnung in New York, weil irgendwie gedacht, die Wohnung oder die Firma brauche ich nicht mehr. Ich habe sie verkauft und habe aber die Firma nie verlassen. Ich wollte ursprünglich nach 2 Jahren die Firma verlassen gehen, aber ich blieb die ganze Zeit Geschäftsführer in der Firma und habe auch gemerkt, dass sie mir fehlt. Und die Firma war an einen Konzern verkauft und man hat dann gemerkt, was das heißt, eine Firma an einen Konzern zu verkaufen und dann Geschäftsführer zu sein. Ist ein großer Unterschied, ob du Eigentümer bist oder Geschäftsführer. Und meine Mitarbeiter haben mich auch dauernd bedrängt, die Firma wieder zurückzukaufen. Und das habe ich dann getan, habe Kunst verkauft. Also Kunst war mir da behilflich, dass ich fähig war, wieder meine Firma zurückzukaufen. Ich habe die Firma teurer zurückgekauft, als ich sie verkauft habe. die haben gesagt, du willst sie kaufen, wir wollen ja nicht verkaufen. Also der Preis war hoch, aber durch den Verkauf von Kunst war mir das möglich.
Und warum genau wollten Sie die Firma zurückkaufen?
Weil es mir gefehlt hat.
Gefehlt?
Ja, ich wollte die Firma, es war mein Baby.
Wenn Sie mit Unterstützung der Kunst die eigene Firma zurückgekauft haben, dann zeigt das, es haben sich ganz schöne Werte angesammelt.
Das stimmt,
in den jetzt zurückliegenden knapp 40 Jahren.
Die Kunstpreise steigen kontinuierlich und haben teilweise horrende Preise erreicht. Ich bekomme all die Auktionskataloge und sehe da heute eine große Arbeit von Stengel, ein Selbstporträt, 1,3 Millionen Pfund, ich meine, das ist Wahnsinn. Also das heißt, die Kunst, die ich gesammelt habe, die kann ich heute nicht kaufen, oder ich will sie auch nicht kaufen. Diese Kunst war immer teuer, aber heute haben wir bei Künstlern, wie insbesondere Warhol, Preise, das ist phänomenal. Also für 1 Million Euro kriegen sie heute nichts mehr von diesen Künstlern, die ich gesammelt habe.
Hemmt das auch Ihre Kauflust? Gibt es Sachen, wo Sie sagen, aus Prinzip, nee, das zahle ich nicht?
Ja, natürlich gibt es Kauflust, gerade kürzlich wieder. Aber dann fange ich eben an zu überlegen und ich meine, 1 Million Euro ist kein Pappenstiel, nicht? An dem Bild, an der Arbeit, an der ich jetzt interessiert war, die Auktion war vorgestern, das war ein Stengel, Rudolf Stengel, 1,3 Millionen Pfund, ich meine, hat mich schon gejuckt, gereizt, aber dann halt hat doch wieder die Vernunft gesiegt und sagt, lass es.
Ich finde es immer interessant, wenn man Unternehmer über Geld, über die Bedeutung bestimmter Beträge sprechen hört. Sie sagten jetzt, dieses Stingelgemälde, 1,3 Millionen, das ist viel, das ist zu
viel.
Zu viel. Wie gehen Sie denn mit ganz kleinen Beträgen um, so im alltäglichen Leben? Sagen Sie, eine Hose darf nicht mehr kosten als so und so viel Euro? Der Urlaub da, das ist mir zu teuer, dann mache ich lieber da günstiger.
Ich bin schon preisbewusst. Ich meine, egal wie viel Geld man hat, ich finde, man muss immer, dieses Paar Schuhe hat vielleicht 120 Euro gekostet. Also ich bin nicht der Mann, der jetzt sagt, ich habe jetzt hier, was weiß ich, für 500 Euro Schuhe oder eine Hose. Also ich bin schon preisbewusst.
Hätten Sie Ihr Unternehmen so groß bekommen, wenn dieses Preisbewusstsein nicht immer da wäre?
Wahrscheinlich nicht. Also das Preisbewusste, sagen wir, das ist jetzt auf persönliche Sachen bezogen. Die Firma hat den Erfolg nicht durch das Preisbewusstsein, sondern durch ihre Innovationskraft. Also das ist der Erfolg der Firma. Innovation und guter Geschäftsmann. MBA. Das heißt, im Klartext, ich glaube, dass ich ein guter Ingenieur bin. Ich sage, ich glaube das, aber der Erfolg gibt mir recht. Und ich glaube auch, dass ich ein guter Geschäftsmann bin, durch das Studium einmal als Ingenieur und durch das Studium vom Master Business Administration. Ohne dem wäre der Erfolg mit Sicherheit nicht der, den ich tatsächlich hatte.
Die Kunstsammlung, die Sie aufgebaut haben, ist so bedeutsam, dass sich die großen Museen der Welt dafür interessieren. Nicht nur die Staatsgalerie Stuttgart ganz froh und glücklich ist, wenn sie Leihgaben bekommt. Sie haben eng mit der Tate Gallery in London zusammengearbeitet eine Zeit lang.
Das war aber, das ist nicht mehr der Fall. Die Tate Gallery wollte die Sammlung haben von mir. Wir haben da verhandelt und da hat mich dann meine Frau zurückgeholt und hat gesagt, warum. Und also das war schon weit fortgeschritten. Die Tate hat die Sammlung fröhlich groß herausgegeben. Das war also ihre Sache. Die haben gesagt, was wollen wir? Wir wollen so eine Sammlung haben. Haben die Sammlung großartig gezeigt in der Tate Modern und haben sich dann erhofft, dass ich dadurch die Sammlung an die Tate gebe. Und das ist Gott sei Dank nicht passiert. Wir haben ein gutes Verhältnis heute, aber es ist festgelegt, dass die Sammlung in die Stiftung Fröhlich geht.
Genau, Sie haben eine Stiftung gegründet, in die auch Ihre Firma eines Tages übergehen wird.
Meine Firma, ich habe keine Nachfolger, keine männlichen Nachfolger, das ist meine Tochter, Gebrauchsgrafikerin. Und also das ist festgelegt und es gibt einen Aufsichtsrat, also das steht fest, Denn wenn das nicht der Fall wäre und die Erben, da müssen die Sammlung zerreißen, verkaufen, Erbschaftssteuer bezahlen, das wäre keine gute Option, auch nicht für die Firma.
Was war denn das letzte Werk, das Sie gekauft haben, Herr Fröhlich?
Das letzte?
Ja.
Ach. Girl with Balloon, Girl with Red Balloon.
Da sind wir ja richtig in der Staatsgalerie, wo wir diese Sendung für SWR 2 Zeitgenossen aufzeichnen, denn hier befindet sich das geschredderte Banksy-Bild, Girl with Balloon.
Das weiß ich. Und deshalb habe ich ein ungeschreddertes gekauft.
Hätten Sie lieber das Geschredderte gehabt?
Ist für mich nicht relevant. Ich meine, ich bin auch nicht der Meinung, dass die Arbeit heute das Geld wert ist, was man anscheinend kolportiert. Man hat da, ich meine, das ist eine raffinierte Geschichte gewesen und ich hätte auch nie das Geld bezahlt. Angeblich hat ja die Sammlerin ungefähr 1 Million bezahlt für diese Arbeit. Ich habe mitgeboten und ich ging bis auf 300.000 Pfund. Das war das Maximale, das ich bereit war dafür zu bezahlen und auch für den maximalen Preis hielt. Die Million, die diese Sammlerin bezahlte, hätte ich nie bezahlt. Und auch jetzt das geschredderte Bild, dass ich das haben möchte, überhaupt kein Interesse. Ich habe für 60.000 Euro ein ungeschreddertes gekauft.
Warum wollten Sie dieses Girl with Balloon haben?
Wenn ich das an der Wand habe, dann habe ich da Spaß dran, Freude dran.
Gibt es irgendwann noch mal eine große Schenkung? Gibt es Museen, die bei Ihnen Schlange stehen?
Nein, weiß ich nicht, aber ich werde nichts an Museen schenken.
Warum nicht?
Warum nicht? Nur weil ich bin dabei, das Gebäude, das wir haben, zu vergrößern und die ganze Kunst, die ich besitze, zu zeigen, indem das eine Art Lagerhalle ist, weil das mich mehr befriedigt, als wie wenn ich das schenke und dann warmen Händedruck bekomme und eine Spendenbescheinigung. Würde ich nicht machen. Ich war da einmal dran mit der Tate, ja, ein wichtiges Haus. War gut, dass ich das nicht gemacht habe.
Aber es gab trotzdem einen Händedruck in London, den Sie mal bekommen haben nach einer Schenkung, der besonders war.
Das ist richtig. Zur Eröffnung der Tate Modern wurde erwartet, dass die Leute, die der Tate Modern nahestehen, eine Schenkung machen, ein Präsent. Und ich habe an die Tate Modern von Bruce Nauman 3 große Animals, die Arbeit heißt 3 Large Animals, 3 Tiere hängend in einem Kreis und ich habe noch die Arbeit mit 4 Large Animals, ich habe die der Take gegeben, das hatte vielleicht einen Wert von 300.000 oder 400.000 Euro zu diesem Zeitpunkt und dafür war ich einer der 8 Gäste, die einen Händedruck von der Queen bekamen. Uns hat dann die Queen beehrt und mit jedem Shake Hands gemacht. Das habe ich aber vorher nicht gewusst. Ich habe das nicht geschenkt, weil ich dann von der Queen einen Händedruck kriege, sondern das war die Überraschung. The Queen and I. Ich habe ein Foto. Da steht der Queen and I drauf. Das hat ein professioneller Fotograf gemacht. Das hat gut verdient. Er hat von jedem, mit dem die Queen Shake Hands gemacht hat, hat er ein Foto gemacht. Da stand einer dabei neben der Queen, and this is Mr. Fröhlich. Und sie hat dann gesagt, how do you do, Mr. Fröhlich? Thank you for the present.
Ja, vielen Dank, Herr Fröhlich. Das war ein schönes Gespräch.
War angenehm, ja.
Gut.
Sehr locker. Vom Hocker.
Dankeschön.
Danke auch.